Wieder ein Dämpfer für Merkel, aber diesmal wenigstens nicht von den eigenen Leuten.
Es dürfte klar geworden sein, warum Angela Merkel nach Ankara fährt und warum ausgerechnet jetzt mitten im dortigen Wahlkampf. Aber wohin fährt sie eigentlich? In welchem Zustand ist die Türkei? Ist sie tatsächlich der Staat Erdogans, des starken Mannes im Präsidentenpalast? Oder ist sie eher schon ein geschwächter Staat? Burak Çopur, Politikwissenschaftler, Migrationsforscher und Türkei-Experte der Universität Duisburg-Essen. Guten Tag.
Schönen Tag.
Sie haben nach den Bombenanschlägen auf die Demonstranten in Ankara von einem Totalversagen des türkischen Staates gesprochen. In der Türkei ist Demonstrieren lebensgefährlich geworden. Meinungsfreiheit gibt es nicht mehr, haben wir schon gehört. In weiten Teilen Türkisch-Kurdistans herrscht Ausnahmezustand. Was ist das für ein Staat? Einer mit gefährdeter Stabilität oder einer ohne schon?
Nun höre ich ja mit großer Spannung Ihrer interessanten Sendung zu. Gestatten Sie mir aber bitte eine Vorabbemerkung auch zu der vorherigen Diskussion. Herr Knaus vom European Stability Initiative hat sich ja auch zu den türkischen Wahlen in der Türkei geäußert. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat er das Timing des Besuchs der Bundeskanzlerin kurz vor den Wahlen in der Türkei ja schon etwas heruntergespielt und verharmlost. Das ist schon sehr irritierend und ich bin eigentlich fassungslos über diese Äußerung, denn bei den Wahlen am 1. November geht es um die politische Zukunft der Türkei. Es ist so eine Art Schicksalswahl zwischen Demokratie und Autokratie, also einer Entscheidung zwischen Krieg oder Frieden. Und die Menschen und Opfer des Bombenanschlages erwarten was anderes von Europa. Und wie man so allein vom Kosten-Nutzen-Kalkül aus Sicht der Wissenschaft argumentieren kann, ist für mich sozusagen als Politikwissenschaftler auch sehr höchst bedenklich. Aber zurück jetzt zu Ihrer Frage. Als ich im Tagesschau-Interview die Terminologie des Failed States benutzt habe, habe ich mich letztlich auch berufen auf den Think Tank Fund for Peace, der in Kooperation mit der Zeitschrift Foreign Policy jährlich einen eher sicherheitspolitisch ausgerichteten Index, also den sogenannten Failed State Index, herausgibt, in dem Staaten auf ihr Risiko von Staatszerfall hin analysiert werden. Und dabei macht Fund for Peace drei verschiedene Indikatoren, fasst sich zu einem Index zusammen. Dazu gehören einerseits die sozialen Indikatoren, also beispielsweise Diskriminierung, ethnische Konflikte, religiöse Konflikte, staatliche Gewalt, wirtschaftliche Konflikte, zum Beispiel Staatsverschuldung, Arbeitslosigkeit, Handelsdefizit, aber auch eben die politischen und militärischen Indikatoren wie die Korruption, politische Partizipation, polizeiliche Kontrolle, die Sicherheit, also wie hoch sind die internationalen Konflikte, wie wirken die sich sozusagen auf die jeweiligen Länder auf und aus, und je höher diese Indexwerte sind, desto geringer ist die Staatlichkeit. Und dazu werden die Staaten in vier letztlich verschiedene Klassen eingeteilt. Erstens, die erste Kategorie ist Alert, also Alarm. Die zweite Kategorie Warning, also Warnung. Die dritte Moderate, moderat. Und die vierte Sustainable, also zukunftsfähig, tragbar. Und was die Türkei angeht, ist von den 178 Staaten, die diese Denkfabrik analysiert, befindet sich die Türkei im Index des diesjährigen Jahres auf Platz 90, also in der Kategorie Warnung. Und deshalb habe ich auch versucht, in meinem Interview darauf hinzuweisen, dass die Türkei Gefahr läuft, zu einem Failed State zu werden.
Also sie ist es noch nicht, aber sie könnte scheitern.
Richtig.
Was bedeutet das, wenn ein Staat scheitert? Was ist dann los?
Naja, der Anschlag von Ankara war ja der schlimmste in der Geschichte der Türkei. Das Attentat reiht sich ja in eine Reihe von Terroranschlägen der letzten Monate ein. Bereits in der Stadt Suruç sind ja bei einem Selbstmordanschlag des IS mehr als 30 junge Menschen ums Leben gekommen. Dann der Bombenanschlag in der Stadt Diyarbakır und anschließend jetzt in Ankara. Damit hat sich der Konflikt des Nahen Ostens verlagert bis ins Zentrum der Türkei, also der Hauptstadt Ankara. Und angesichts dieser Destabilität läuft die Türkei tatsächlich Gefahr, von einem ehemals europäischen Staat hin zu einem gescheiterten Staat sich zu entwickeln und so eine Art zweites Syrien vor den Toren Europas zu werden. Und das bedeutet natürlich auch eine sicherheitspolitische Bedrohung auch für die Europäische Union.
Wie viel Erdogan steckt in dieser in diesem Absturz? Also er hat ja aufgekündigt den Waffenstillstand mit der PKK und die Friedensverhandlungen mit der PKK. Er hat dafür gesorgt, dass jetzt Neuwahlen anstehen, weil keine Regierung gebildet werden konnte, nachdem die HDP, die pro-kurdische Partei, eingezogen ist ins Parlament, weil er braucht, um ein autokratisch regieren könnender Präsident zu werden, eine Verfassungsänderung, die er nur mit absoluter Mehrheit schaffen kann. Also er ist das eigentlich, oder?
Er ist mitverantwortlich, sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch. Innenpolitisch, weil er verantwortlich ist für eine Regierungslosigkeit in der Türkei. Er hat dafür gesorgt, dass Koalitionsverhandlungen torpediert werden. Er hat eine Koalitionsbildung mit der AKP und CHP verhindert und hat quasi das Land in einem Zustand der Regierungslosigkeit gelassen. Das ist sozusagen ein Grund für die Destabilität der Türkei. Der andere Grund ist natürlich außenpolitischer Natur. Erdogan hat auch aktiv durch seinen Geheimdienst dschihadistische Kämpfer unterstützt oder dafür instrumentalisiert im Kampf gegen Assad. Und er ist letztlich mitverantwortlich für diese Flüchtlingskrise, die wir derzeit haben. Nur das Problem ist, dass Erdogan gar nicht um eine Lösung der Flüchtlingsproblematik geht. Er instrumentalisiert diese Flüchtlingskrise im Sinne des eigenen Machtbehalts und nutzt die Flüchtlinge als Druckmittel gegen Europa aus. Und jetzt, das ist ja eben das Dramatische oder Zynische, soll Recep Tayyip Erdogan der oberste Grenzschützer der EU werden, obwohl er mitverantwortlich für die Flüchtlingskrise ist und letztlich nicht die Lösung, sondern ein Teil des Problems. Und dadurch macht die EU den Bock nun zum Gärtner.
Der Nahostkonflikt wandert in die Türkei ein, haben Sie gesagt. Die Auseinandersetzung mit den Islamisten findet jetzt auf türkischem Boden statt und damit vermehrt dann auch in Europa, denn von da kommen die Flüchtlinge. Und wir haben sehr, sehr enge Beziehungen, auch wenn es kein Beitrittsland ist oder nicht wirklich der Beitritt winkt, sehr enge Beziehungen zur Türkei und sind offenbar ja auch auf sie angewiesen. Wenn am 1. November gewählt wird und es nicht so ausgeht, wie Erdogan will, meinen Sie, er hat einen Plan B und dann geht es erst richtig los? Oder meinen Sie, dann wird akzeptiert, dass die absolute Mehrheit nicht gibt?
Naja, ich bin Politikwissenschaftler, kein Hellseher. Ich kann nicht absehen, was für Pläne Erdogan hat. Nur ganz klar ist, dass Erdogan nicht einverstanden war mit dem Ergebnis vom 7. Juni. Und wenn das Ergebnis, und darauf deuten die Wahlumfragen hin, genauso ausgehen sollte wie die Wahl vom 7. Juni, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass Erdogan so lange wählen, die Türkei so lange wählen lassen wird, bis ihm das Ergebnis stimmt. Aber ich denke, das wird er sich international oder die Türkei sich international nicht mehr leisten, denn dann verliert die Türkei international an Glaubwürdigkeit und Legitimität.
Burak Çupur, Politikwissenschaftler, Migrationsforscher und Türkei-Experte an der Universität Duisburg. Recht herzlichen Dank.
Ich habe zu danken.